Bevor ich zur Predigt komme, soll ich noch Grüße ausrichten von der Brigitte. Sie ist auf der Bibelschule und die gestalten heute als Gruppe einen Gottesdienst aus und hat mir das so mitgeteilt und hat gesagt, ich soll die Gemeinde heute früh grüßen. Und das habe ich hiermit getan. Ihr seid Zeugen, ist auch auf der Aufnahme mit drauf. Okay. Ich habe mich heute früh gefragt, wie viel werden denn heute Morgen unter uns sein, die noch etwas von Gott erwarten. Ich habe überlegt, fragst du das ab? Aber manchmal ist es ja deprimierend, ne? Für jemand, der dann hier vorne steht. Und da ich ja weiß, dass sich im Sängerwald oftmals auch keiner meldet, egal was ich frage, mache ich das nicht, ne? Also. Aber es wäre schon für mich interessant. Wie viele sind heute Morgen hier, die sagen, ich erwarte noch etwas von Gott? Ah, Silke, super. Du hast Mut, dich zu melden. Ein Wort genügt und die Kraft Gottes wird erlebbar. Glaubt das jemand? Jesus war auf dem Weg von Jerusalem oder Judäa nach Galiläa unterwegs mit seinen Jüngern, zog durch Samaria und machte einen Zwischenstopp von 2 Tagen etwa, weil eine kleine Erweckung in Samaria ausgebrochen war. Viele Samariter glaubten an Jesus. Und dann ging's weiter nach Galiläa hinauf. Und jetzt lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, ab Vers 45. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Also in Galiläa, Jesus wurde mit Freuden aufgenommen, herzlich aufgenommen, willkommen geheißen. Und was war der Grund dafür? Sie hatten gesehen und erlebt, was Jesus auf dem Fest in Jerusalem getan hatte. Das war der Grund für dieses herzliche Willkommen. Wahrscheinlich, also wir wissen es ja nicht, war es sein energisches Auftreten im Tempel gewesen, wo er den Leuten klar macht, wozu dieses wunderbare Gebäude eigentlich da ist? Oder waren es andere Zeichen und Wunder, von denen Johannes ja hier nicht im Detail berichtet, sondern nur in einer Aussage erwähnt er es, im Kapitel 2 schon vorher, Vers 23. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Wunder und Zeichen. Das war schon immer etwas, was Menschen fasziniert hat, bis heute. Wunder und Zeichen gesehen, da kriegst du Aufmerksamkeit, da sind die Leute, da ist Begeisterung. Das erregt Aufmerksamkeit, wie gesagt, bis heute. Das ist anziehend. Und Jesu Zeichen hatten ihre Wirkung und führten viele Menschen in Jerusalem, aber dann später auch in Samaria zum Glauben. Und so einen, der so etwas drauf hat, den heißt man gerne willkommen. Herzlich willkommen in unserer Gegend hier in Galiläa. Etliche Menschen, auch aus dieser Gegend, waren ja zu dieser Zeit vorher in Jerusalem gewesen, auf dem Passafest gepilgert. Das war nicht nur Tradition, das war ein festes Ritual für die gläubigen Juden gewesen. Und sie berichteten wahrscheinlich anscheinend in ihrer Heimat davon, was sie mit Jesus erlebt haben. Die Begeisterung in Galiläa basiert also auf Wunder und Zeichen, die Jesus getan hat. Viel mehr als auf die Erkenntnis, dass er der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um zu retten, was verloren ist in dieser Welt, sondern vielmehr, weil sie Zeichen und Wunder gesehen haben. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er Wasser zu Wein gemacht hatte. Wieder Kana, das kommt uns ja bekannt vor, ne? Das kennen wir ja schon von dem ersten Wunder, was Jesus getan hat, diese Ortschaft. Und dies blieb anscheinend den Leuten im Gedächtnis. Kana, das Wunder, Wasser zu Wein. Große Menge an Wein, gute Qualität an Wein, das blieb hängen bei den Leuten. Das war einprägsam. Diesen Ort besuchte Jesus jetzt wieder. Und ein königlicher Beamter aus dieser Gegend in Kapernaum wird auf ihn aufmerksam. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Kapernaum, eine Stadt zu der damaligen Zeit, war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, ein wichtiges Zentrum, auch für die Römer war es von Bedeutung, ein Handelszentrum und viele Fischer waren dort, eine Zollstelle gab es sogar, wie wir von der Bibel her auch wissen, und römische Soldaten waren dort stationiert. Und weil diese Stadt so wichtig war, auch für das Römische Reich, war dort natürlich ein Beamter eingesetzt, ein königlicher Beamter, um nach dem Rechten zu schauen, um alles gut im Interesse des Königs dort zu verwalten. Wir erfahren nicht hier, wie lange sein Sohn schon krank ist. Jedenfalls sein Sohn war krank und auch nicht, welche Krankheit er hatte. All das bleibt uns verborgen. Zumindest hätte der königliche Beamte ausreichend Geld zur Verfügung gehabt, um sich und seiner Familie die bestmöglichste medizinische Hilfe zu besorgen. Doch anscheinend konnten hier auch die besten Ärzte nicht helfen. Es ging seinem Sohn schon so schlecht, dass der Vater mit dem baldigen Tod rechnete. Wie verzweifelt muss ein Vater oder auch Eltern sein, wenn ihr Kind im Sterben liegt? Wir lesen diese Geschichte, aber können wir das so ein bisschen nachempfinden? Ich glaube, das kann nur jemand nachempfinden, der vielleicht eine ähnliche Situation miterlebt hat. Dorothee und ich, vielleicht ist es anders bei einem Neugeborenen, mag sein, aber wir können ein Stückchen nachempfinden, wie es ist, wenn dein Kind im Sterben liegt, wenn dir die Ärzte sagen, wir haben keine Hoffnung mehr, hier können wir nichts mehr machen. Ja, und in dieser Situation würde man alles tun, um irgendwie Hilfe zu bekommen. Alles. Ja, um irgendwie Hilfe zu bekommen, um das Sterben zu verhindern. Und genauso muss es hier diesem königlichen Beamten gegangen sein, das Leben seines Sohnes hängt am seidenen Faden. Wahrscheinlich hat er alles Mögliche auch schon probiert, versucht, seinen Sohn zu helfen, zu retten, Hausmittel ausprobiert, um Linderung herbeizuführen, alle möglichen Ärzte alarmiert, kommen lassen. Aber alles brachte nicht diese erwünschte Besserung, die er ja so ersehnt hat. Sein Sohn lag im Sterben. Aber wie gut ist es, dass jemand ihm von Jesus erzählte? Wie gut! Irgendjemand muss ja diesen Beamten von Jesus und seiner Vollmacht, seine Möglichkeiten erzählt haben. Irgendwie muss er ja davon erfahren haben, dass er auf Jesus aufmerksam geworden ist. Und hier sehen wir, wie wichtig das ist und segensreich es ist, wenn wir Dinge mit Jesus erleben, dass wir das weitererzählen. Wie wäre diese Begebenheit ausgegangen, wenn der Beamte nicht von Jesus erfahren hätte? Wenn er nicht von Jesus gehört hätte, wenn ihn niemand auf die Kraft Gottes aufmerksam gemacht hätte, sein Sohn lag im Sterben. Also, wenn wir das mal genau betrachten, derjenige, der dem Beamten von Jesus berichtet hat, hat sozusagen den Jungen indirekt das Leben gerettet. Denk mal darüber nach. Und auch wir können Menschen im wahrsten Sinne des Wortes das Leben retten, das ewige Leben vermitteln, indem wir ihnen von Jesus erzählen. Der Beamte, für ihn war Jesus die letzte oder die einzige Hoffnung gewesen, sein Sohn vor dem Schlimmsten irgendwie noch zu bewahren. Vielleicht kann dieser Jesus mir helfen. So ähnlich müssen seine Gedanken gewesen sein. Kein Weg war für ihn zu weit, keine Mühe zu groß. Er machte sich auf, ging hinauf nach Kana. Man schätzt so etwa, dass es so 30 bis 32 Kilometer Fußweg gewesen sind, je nach Kondition 6 bis 8 Stunden. Weiß nicht, wie du so unterwegs bist im Laufen. Aber alles kein Problem, ich wünsche mir nur, dass meinem Sohn geholfen wird. Ob sein Sohn noch lebt, wenn er dort ankommt, oder erst recht, wenn er wieder zurück ist, das wusste er nicht. Er macht sich auf, irgendwie muss ich diesen Jesus dazu bringen, mit mir nach Kapernaum zu kommen, und das so schnell wie möglich, hoffentlich noch rechtzeitig. Ja, hoffentlich noch rechtzeitig. Und der Beamte findet sich nicht einfach mit dieser Situation ab. Ja, mit der Situation seines Sohnes. Ist halt so. Da machst du nichts. Damit muss man leben. Nein, er wendet sich in seiner Not an einen, von dem er gehört hat, der Macht besitzt, Kranke zu heilen, Menschen aus Gebundenheit herauszuführen, Blinde die Augen aufzumachen und. Einen, der mehr Vollmacht hat. Jesus war wieder on tour und er hatte diese Gegend besucht, war in Galiläa unterwegs. Wir wissen heute, was dem Beamten damals noch nicht klar war. Es handelt sich um Jesus Christus, den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um letztendlich für unsere Schuld und unsere Sünde zu sterben, am Kreuz Vergebung zu erwirken, einen neuen Zugang zu Gott und somit auch zu Heilung. Zu Heilung, zu seinen Segnungen, zu den Segnungen Gottes. Ja, Rettung vor dem Tod. Der Beamte wendet sich bittend an Jesus. Auch das gefällt mir so bei ihm. Von Herzen bittend. Er kommt nicht mit einem Anspruch auf Heilung. Viele Christen sind heute auch unterwegs, so: Wir haben doch Anspruch auf Heilung. Haben wir das wirklich? Ja, brauchen wir noch irgendwas zu proklamieren und dann? Nein. Er kommt bittend. Er hatte begriffen, hier in dieser Situation muss eine größere Macht, eine größere Autorität ran, als ich sie besitze. Er hätte ja Autorität gehabt, seine Leute loszuschicken, Jesus herzuholen, herbeizuführen. Nein, er geht selbst. Er macht sich selbst auf den Weg, bittet Jesus. Er legt einmal den königlichen Beamten ab, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Er legt ihn mal ab. Er wusste, hier habe ich jetzt nichts zu fordern. Er wusste eigentlich, seinen Stand einzuordnen in der Begegnung mit Jesus, sich unterzuordnen in der Begegnung mit Jesus. Und ich möchte uns auch heute Morgen Mut machen, mit dieser gleichen Demut, aber auch mit diesem gleichen Vertrauen, uns immer wieder an Jesus zu wenden. Dieser Beamte tut es. Wir als Kinder Gottes, wir verhalten uns ja manchmal nach meinem Beobachten zumindest eigenartig. Wir versuchen alles Mögliche. Wir versuchen alles Mögliche, rennen überall hin, um auf irgendeine Art und Weise Hilfe zu bekommen, sind dafür auch manchmal bereit, die fragwürdigsten Dinge mit uns machen zu lassen. Manchmal sogar Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind, anstatt dass wir uns vertrauensvoll an unseren himmlischen Vater wenden. Und ich staune manchmal, was Christen bereit sind, alles mit sich machen zu lassen, aus Angst auch krank zu werden. Aus Angst krank zu werden. Angst machen, das ist ja heute ein gängiges Mittel, um Menschen zu einer bestimmten Handlung auch zu bewegen. Ja? Angst machen. Mein beliebtes Beispiel ist immer die Versicherung. Ja? Die arbeiten schon seit Jahrzehnten damit. Es könnte passieren. Das ist ihr größtes Argument, ja? Es könnte passieren. Was, wenn das und das passiert? Ja? Passiert zwar in den allermeisten Fällen nicht, weil die würden dann ja nichts verdienen. Aber wenn, Jens, aber wenn. Ja? Und auch auf medizinischem Gebiet, spätestens seit Corona, hört mal zu, hat man entdeckt, dass Angst und Befürchtungen zu verbreiten gut funktioniert. Ja. Aber auch schon davor, Vorsorgeuntersuchung. Ja. Also stell dir mal vor, wenn ich zur Vorsorgeuntersuchung gehen würde, die finden doch garantiert was. Also irgendwas passt doch immer nicht. Blutdruck, Blutwert, Blutbild und was es alles gibt, irgendwas passt doch immer nicht. Und dann fängt's an. Radar, 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 radar. Du machst dir Gedanken. Oh. Naja, egal. Ich gehe nicht, aber es ist jedem seine eigene Entscheidung, ja. Das ist, kannst du das rausschneiden, Jörg? Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht medizinische Angebote zu unserem Götzen machen. Ich und meine Vorsorgeuntersuchung. Jetzt wiege ich mich in Sicherheit. Naja, das wollte ich gar nicht sagen. Mindestens wird man als leichtfertig, wenn nicht sogar als Systemkritiker, hingestellt, wenn man da nicht mitspielt. Jens, aber wenn? Das ist das einzige Argument. Angst und Befürchtungen. Dieser Beamte hier, der hatte verstanden, ich muss mich in dieser Sache an jemanden wenden, der wirklich helfen kann. Der wirklich helfen kann, jemand, der Macht hat, meinen Sohn dem Tod zu entreißen. Hat er das schon mal jemand versprochen? Jemand, der Macht hat. Und da war aber Jesus hier an der richtigen Stelle. Er hatte bestimmt auch gehört von diesen Wundern und Zeichen, die Jesus in Jerusalem zuvor und in Kana getan hatte. Und in Glaube gewachsen, ein Vertrauen gewachsen, dieser Jesus kann meinem Sohn helfen. Was zu diesem Zeitpunkt ihm noch nicht klar war, dass selbst ein Wort, und darum geht's ja heute, ein Wort Jesu helfen kann. Dass Jesus nur ein Wort sprechen muss und es geschieht. Ein Wort mit Vollmacht und Autorität und Wunder geschehen. Und so bittet er Jesus zunächst einmal mit nach Kapernaum zu kommen, seinen Sohn zu heilen. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Was ist das für eine Antwort jetzt? Man könnte ja denken, hätte Jesus jetzt nicht etwas sensibler reagieren können bei einem so verzweifelten Vater? Ja. Und man könnte es als Anklage lesen, aber man kann es auch einfach als Feststellung lesen. Waren nicht doch Zeichen und Wunder angekündigt in Verbindung mit dem Messias, als Kennzeichen des Messias? Ja, oder später dann auch bei der Evangeliumsverkündigung doch Wunder und Zeichen folgen als Bestätigung der Kraft Gottes. Ja. Und für mich bestätigt Jesus hier das Wunder und Zeichen, deshalb ja Zeichen. So ein Türöffner sein können für den Glauben. Dass diese auf Gottes Sohn aufmerksam machen. Falls der Beamte scheint den Einwand Jesu gar nicht so wahrzunehmen, zu hören, er bleibt dabei, hat schon seine Vorstellung, wie das Ganze abzulaufen. Der königliche Beamte spricht, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Für uns Menschen, die in Zeit und Raum zu spät. Jesus, die Zeit drängt. Ehe mein Hat der Beamte vielleicht schon geahnt, dass Jesus sich gern mal auch in solchen Situationen etwas Zeit lässt? Ja? Die Geschichte mit dem Lazarus, die kommt ja erst noch später. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Auch wir haben oftmals unsere Vorstellung, soll, wie die Heilung ablaufen soll und geschehen kann. Das und das musst du machen, Jesus. So musst du handeln. Doch Jesus handelt, als wir uns das vorstellen, als wir das erwarten. Unsere Vorstellung ist begrenzt. Wir überblicken nicht die ganze Situation. Wir kennen nicht die Möglichkeiten Gottes und wir kennen auch nicht die Zeitpunkte seines Wirkens. Auch ich habe schon oft für Menschen gebetet, die krank waren und hatte meine eigenen Vorstellungen, wie das zu sein hat, wie Gott jetzt eingreifen müsste und Heilung schenken müsste. Ja. Gott handelt oftmals anders als gedacht und vorgestellt, aber, und glaubt das mal, immer zu unserem Besten. Kannst du das glauben? Das ist schwer in den verschiedenen Situationen. Jedenfalls hier sagt Jesus, diese 60 Kilometer, die spare ich mir, mein Wort muss reichen. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. dein Sohn lebt. Ja, so einfach. Oder als Frage formuliert, was so einfach kann es denn sein? Jesus spricht und es geschieht. Allein die Worte Jesu haben Kraft etwas in Bewegung zu setzen, haben Kraft Veränderung zu bringen, auch in deiner Situation. Das Wort Gottes, welches schöpferische Kraft hat, das Dinge ins Dasein rufen kann, ist auch heute noch genauso kraftvoll wie damals. Und mit diesem selben Wort dürfen auch wir in dieser Welt, wo wir hineingesandt sind, unterwegs sein, zu verkündigen, diese rettende Botschaft. Wenn Gottes Wort heutzutage von sogenannten Theologen geschmälert, verfälscht, verändert, gesellschaftlichen Trends angepasst wird, dann verliert es auch diese Kraft. Dann verliert es diese Kraft, diese Wirkung. Auch die Kraft zu heilen. Und jetzt, an diesem Punkt geschieht für mich schon das erste Wunder. Hört mal zu. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Das ist ein Wunder. Der Mann glaubte Jesus und ging los. Wie eigenartig wäre das gewesen, wenn er nach Hause gekommen wäre und es hätte nicht funktioniert. Aber er glaubt, er vertraut. Und weiß, ich kann jetzt wieder daheim nach Hause gehen zu meinem Sohn. Lebendiger Glaube setzt etwas in Bewegung, setzt dich in Bewegung. Ja, das sehen wir an so vielen Stellen im Neuen Testament. Glaube setzt dich in Bewegung. Der Beamte geht im Glauben, dass sein Sohn geheilt ist und lebt. Wieder diese, ja, ich sag mal 30 Kilometer zurück nach Hause, ohne zu zweifeln, ohne Zweifel anzubringen oder auch nochmal nachzufragen, ob Jesus nicht doch mitkommen möchte, würde ja auch die Reisekosten übernehmen, ja, für alle Umstände aufkommen. 30 Cent pro Kilometer ist doch eine gute Abrechnung da, Fahrtkosten. Ja, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Glaube bedeutet, Schritte im Glauben zu tun, auch heute, auch für uns. Im Glauben zu reagieren, zu handeln, im Glauben Entscheidungen zu treffen, die du ohne Glauben nicht treffen würdest. Ja. Nicht nur am Anfang deines Lebens, deines Glaubenslebens, deines Lebens mit Jesus, sondern jeden Tag, tagtäglich, immer wieder im Glauben Entscheidungen treffen für dein Leben. Und dann werden wir auch das Eingreifen Gottes, das Wirken Gottes erleben. Ob das Wasser dich trägt, das erfährst du erst, wenn du einen Schritt drauf machst. Stimmt das? Solange du vom Ufer schaust, hast du immer Zweifel. Erst wenn du diesen Schritt gehst, weißt du, ob das Wasser dich trägt. Der Beamte ging los, nicht aufs Wasser, sondern zurück nach Kapernaum. Aber schon während er hinging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebte. Die Knechte hatten großes Mitleid mit dem leidenden Vater, wollten ihn nicht länger auf die Folter spannen, gingen ihm entgegen, um diese gute Nachricht, dieses Wunder, diese wunderbare Wende auch, die Veränderung im Gesundheitszustand, letztendlich das Leben des Sohnes, ihm mitzuteilen. Dein Junge lebt. Ja. Was für eine Erleichterung muss das gewesen sein. Ja. Was für eine Erleichterung für diesen Vater. Eine große Freude. Als Beamter war er bestimmt gewohnt, Dinge auf seine Richtigkeit zu prüfen. Ja? Stimmt's, Jörg? Oder? Machen das Beamte? Dinge auf seine Richtigkeit zu prüfen? Und das wollte er auch in diesem Fall genau, wollte er erst genau wissen. Er erforschte, 52, er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Wow. Nochmal nachprüfen. Ist es wirklich auf das Wort Jesu hin geschehen? Ja? Ist das Unglaube? Seid euch unsicher. Lieber nicht antworten, ne? Auch wenn du durch Gottes Eingreifen geheilt wirst, ist es nicht verkehrt, dir das auch von einem anderen, vielleicht sogar von einem Arzt, bestätigen zu lassen. Ja. Wir sehen hier, das hat nichts mit Unglaube zu tun. Es kann sogar ein Zeugnis sein für diejenigen, die dir diese Heilung bestätigen. Vielleicht ein Zeugnis für deinen Arzt. Ja. Der dasselbe sieht wie du. Du bist geheilt. Und vor allem kann es auch deinen Glauben stärken. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte. Ja, schon wieder. Oder noch mal mehr oder stärker. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Alle anderen, die es mitbekommen haben. Diejenigen, die in seinem Haushalt lebten und das fassen konnten, dass ein Wunder geschehen war, sie glaubten ebenfalls an Jesus. Das war überzeugend genug. Durch ein Wunder oder Zeichen zum Glauben gekommen, hier bestätigt sich wieder diese Aussage Jesu aus dem Vers 48, Wunder und Zeichen wecken den Glauben, sind so eine Art Türöffner, öffnen eine Tür zum Glauben und bestätigen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und ich als Verkündiger möchte da meinen kleinen Beitrag auch dazu leisten, dass wir Christen wieder Großes von unserem Gott erwarten. Und da sind wir jetzt wieder beim Anfang. Großes von unserem Gott erwarten. Ja. Ich wünsche mir, dass wir diese Kraft Gottes wieder mehr erleben, auch unter uns, auch in unserer Mitte. Ja. Dass Glaube daran wächst. Wir Gott wieder etwas zutrauen. Und somit auch unsere Evangeliumsverkündigung, wenn wir dann das noch machen, unser Zeugnis sei kraftvoller und segensreicher sind, beglaubigt durch Gott selbst, durch Zeichen und Wunder. Jesus war an dieser Begebenheit nicht anwesend, an dem Ort der Heilung, am Ort des Wunders. Jesus ist auch heute nicht mehr leiblich unter uns anwesend. Und doch hat er uns, seinen Nachfolger, Vollmacht und Autorität gegeben, in diesem Sinne unterwegs zu sein. Und so können wir auch vom Geist Gottes geleitet im Namen Jesu Heilung aussprechen. Auf alle Fälle können wir füreinander beten, füreinander eintreten in den verschiedenen Situationen. Ja. Und das wollen wir auch immer wieder nach unseren Gottesdiensten gerne anbieten. Ja. Die Susanne zum Beispiel hat ein Herz für Kranke zu beten. Stimmt das? Ja. Und wir alle dürfen erwarten, dass dann auch Gott eingreift. Nicht, weil es die Susanne ist, sondern weil er heilt, weil er die Möglichkeiten hat. Heilende Kraft ist heute noch genauso da. Es ist vielleicht eine Sache des Glaubens, des Vertrauens, was in uns wieder neu wachsen darf. Genau wie es bei diesem Beamten, wie wir das gesehen haben. Er selbst macht sich auf, setzt sich in Bewegung, um letztendlich ein Segen zu sein für sein ganzes Haus. Ja, für sein ganzes Haus. Das hätte er selbst nicht gedacht, dass diese Geschichte so endet. Ja. Es sah erstmal ganz schlecht aus, katastrophal aus, dem Tode nahe mit seinem Sohn. Und dann so ein Happy End. Wenn wir da mittendrin stehen, wie der Vater, können wir das nicht sehen. Aber es bleibt uns diese Hoffnung, wie auch dieser Beamte hatte, diese Hoffnung, uns an Jesus zu wenden. Der Schlusssatz von Johannes lautet zu diesem Ereignis: Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Ich möchte uns ermutigen, wieder glaubensvoll auch zu beten in Situationen der Krankheit. Ja. Auch in scheinbar aussichtslosen Situationen wie so einer hier. Gott kann und will seine heilende Kraft erweisen. Stimmt das? Könnt ihr da mitgehen? Wollen wir das wieder mehr vielleicht einüben, mehr machen, umsetzen, praktizieren? Gott vertrauen. Ja. Aber eins möchte ich auch sagen, und das muss ja auch alles ein bisschen ausgewogen sein. Zeichen, sagt Johannes, Zeichen, die wollen auf etwas aufmerksam machen. Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was größer und bedeutungsvoller ist als selbst. Etwas, was weitaus wichtiger ist, als körperliche Heilung. Mehr als körperliche Heilung braucht der Mensch die Errettung seiner Seele. Darauf weist Jesus immer und immer wieder hin. Ja, das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Der Apostel Paulus sagt einmal, der äußere Mensch zerfällt, aber der inwendige wird Tag für Tag erneuert. Unser Körper, der uns manchmal so zu schaffen macht, wo es da und da zwickt und quietscht und was auch immer du alles verbaut hast bei dir schon, ja, es wird ja nicht besser. Es wird ja nicht besser. Der Mensch verfällt ab so 20, Mitte 20, sagt man, geht's bergab. Bei dem einen sieht man es, bei dem anderen ein bisschen weniger. Manche unternehmen große Anstrengungen, dass man das so lange wie möglich nicht sieht. Alles schön. Trotz aller Heilung werden wir wieder krank. Ja? Und sterben letztendlich, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Jesus heilt, aber unser Leib hat noch nicht den vollen Anteil an der Erlösung. Wir warten darauf, darauf leben wir zu. Jesus spricht von einem neuen Leib, wenn wir auferstehen, ein Leib, der Krankheit und Gebrechen nicht mehr kennt. Keine Schmerzen. Dann ist Heilung total und komplett. Ja, jetzt ist jede Heilung, ich sag mal, so ein Aufleuchten. Jede Heilung ist so ein Aufleuchten der Auferstehungsherrlichkeit. Ja, wie es mal sein wird. Jede Heilung erinnert uns daran, dass wir der Gesamtheilung, der Verwandlung entgegengehen. Aber so ist auch jeder Schmerz und jede Krankheit, an der wir leiden, erinnert uns auch an die Vergänglichkeit unseres Leibes. Ja. Und ob wir geheilt werden oder nicht geheilt werden, das ist eigentlich nur zeitlich bedingt. Heilung ist im Heil enthalten, ihr Lieben. Aber Heilung ist nicht das Heil. Und da gibt es einen Unterschied. Ja. Heilung ist im Heil enthalten, aber Heilung ist nicht das Heil. Wir haben das Heil, die Errettung in Jesus Christus, und das ist unsere Glaubensgrundlage. Ja. Aber wir beten, und dazu möchte ich uns ermutigen, wir beten für die Kranken, weil Jesus hilft, weil Jesus heilt. Wir glauben, dass Jesus auch heute noch genauso seine Kraft zur Wirkung kommen lässt wie damals. Ja. Ohne Druck, dass jeder geheilt werden muss. Aber wir wünschen uns das und beten glaubensvoll füreinander, dass die heilende Kraft Gottes zur Wirkung kommt. Und wir werden es auch immer wieder erleben dürfen. Davon bin ich überzeugt, dass Jesus heilt. Das Gebet um Heilung, um Erleichterung oder auch in anderen Herausforderungen, das wollen wir auch immer wieder hier in unserer Gemeinde fördern und ja anbieten auf alle Fälle. Schaut, wir leben ja heute in einer Gesellschaft, die ganz stark geprägt ist, ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, von immer jung zu sein. Oder sich so zu fühlen, gesund zu sein. Man quält sich auf vielerlei Weise, um irgendwie das zu erreichen. Wird eine Menge an Geld auch und Zeit in diese Bereiche investiert. Fitnessstudio, Beautyfarm, Make-up, Bio-Nahrung, Knoblauchpillen. Und wenn alles nicht hilft, dann noch chirurgische Eingriffe. Ja. Der Mensch will nicht leiden. Der Mensch will auch dem Tod nicht entgegensehen. Warum? Weil viele Menschen keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung darüber hinaus. Ja. Und die hilft uns auch mit Krankheit und auch mit Leid umzugehen. Auch wenn wir nicht geheilt werden. Aber uns glaubensvoll immer wieder an Jesus zu wenden, wie dieser königliche Beamte, das wollen wir tun. Ihm fest vertrauen. Jesus will und kann auch heute noch heilen. Aber auch wohl wissend, dass Gott es besser weiß. Er hat den besten Weg für uns und weiß, was uns letztendlich am Ziel ankommen lässt. Amen.